CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 7. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition sowie als MP3-Download erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
Vasco da Gama, 1469 bis 1524. Gegen Ende des Mittelalters waren sie in Europa begehrt wie Gold und fast genauso teuer. Gewürze. Die schmackhaften Körnchen und Pulver mussten aus fernen Landen importiert werden. Dabei trieben die Zwischenhändler, allen voran Venezianer, Araber, Perser und Türken, die Preise unverschämt in die Höhe und erzielten sagenhafte Gewinne. Daher entschloss man sich am portugiesischen Königshof, endlich einen Seeweg nach Indien zu finden, dem Land, in dem der Legende nach Gold und Gewürze wuchsen. Schnell war ein passender Kapitän gefunden, der schon zu Lebzeiten legendäre Seefahrer Vasco da Gama. Vasco da Gama wird um das Jahr 1469 in der kleinen portugiesischen Hafenstadt Sines, südlich von Lissabon, geboren. Sein Vater Esteban ist dort Bürgermeister und genießt bei Hof einen ausgezeichneten Ruf. Der kleine Vasco wächst mit den Söhnen von Fischern und Matrosen auf. Schon früh lauscht er den fantastischen Erzählungen der Seefahrer, die auf ihren mit Gold und Sklaven schwer beladenen Schiffen aus fernen Ländern heimkehren. Seine Mutter Isabel ist darüber nicht so erfreut. Sie hat mit ihrem Sohn höhere Dinge vor. Sie wünscht sich für den Sprössling eine kirchliche Laufbahn. Doch der junge Vasco und sein älterer Bruder Paulo entschließen sich anders. Sie wollen unbedingt Seefahrer werden. Vasco nimmt bereits in jungen Jahren an Expeditionen entlang der afrikanischen Küste teil. Er sammelt wichtige Erfahrungen und erarbeitet sich einen guten Ruf unter den Seeleuten. Nach dem Studium der Mathematik und der Kosmographie wird er umgehend zum Kapitän ernannt. Als die Franzosen im Jahr 1493 ein mit Gold beladenes Schiff der Portugiesen kapern, nutzt da Gama die Chance, um sein Ansehen noch zu vergrößern. König Johann II. Beauftragt ihn mit der Vergeltungsaktion. Und Kapitän da Gama führt den Befehl schnell und präzise aus. Allein im Hafen von Lissabon bringt er 10 französische Schiffe in seine Gewalt. Das macht Eindruck auf den König. Doch überraschend stirbt Johann II. Sein Nachfolger, Manuel I., übernimmt von seinem Vorgänger aber nicht nur die Macht, sondern auch einen ehrgeizigen Plan. Der Seeweg nach Indien soll endlich gefunden werden, um eine neue Handelsroute für die begehrten und teuren Gewürze aus dem Orient einzurichten. Der bereits bekannte Landweg nach Osten steckt zu dieser Zeit voller Gefahren und Hindernisse. Die sogenannte Seidenstraße, die Marco Polo einst bereiste, führt über unwegsame Gebirgspässe und durch endlose Wüsten nach Peking und Shanghai im äußersten Osten Chinas. Häufige Überfälle machen den Handel zu einem unberechenbaren Abenteuer. Aber da gibt es noch eine andere, dem Westen weithin unbekannte Route. Sie führt über den Indischen Ozean. Und nur die arabischen Handelskapitäne kennen diesen Seeweg. Diese Vormachtstellung wollen Portugal und auch der Rivale Spanien mit allen Mitteln durchbrechen. Schon ein anderer glaubte bereits, diesen Weg gefunden zu haben. Doch am 12. Oktober 1492 hatte Kolumbus nicht das sagenumwobene Indien, sondern Amerika entdeckt. Die königlichen Berater am portugiesischen Hof waren sich nun ganz sicher, der Seeweg zu den Gewürzländern kann nur um Afrika herumführen und nicht, wie Kolumbus glaubte, über den Weg nach Westen. Vasco da Gama soll nach dem Tod seines Vaters Esteban, der ursprünglich für das Unternehmen vorgesehen war, die große Aufgabe übernehmen. Im Spätsommer 1496 erreicht ihn der königliche Auftrag. Er sucht bei seinem älteren Bruder Paulo Rat und versucht ihn zu überreden, das Kommando zu übernehmen. Doch der lehnt ab. Paulo ist zwar bereit, mit auf die Reise zu gehen, aber die Verantwortung solle auf seinem Bruder ruhen. Also treibt Vasco unermüdlich die Vorbereitungen für die größte Mission seines Lebens voran. Er gilt in diesen Tagen als mutig, zielstrebig und über die Maßen fähig. Doch auch seine Brutalität und seine Launen sind in aller Munde. Und so beginnt das Abenteuer. Am 8. Juli 1497 sticht Vasco da Gama mit 200 Mann Besatzung und 4 Schiffen in See. Das Flaggschiff San Gabriel steht unter seinem Kommando, die Berrio unter Nicolau Cuego und die San Rafael unter dem Kommando seines Bruders Paulo. Außerdem begleitet die Flotte ein Versorgungsschiff, das immense Mengen Proviant geladen hat. Nahrungsmittel für ganze 3 Jahre. Schiffszwieback, Öl, Getreide, Trinkwasser und Wein, von dem jedem Besatzungsmitglied 1 Liter pro Tag zusteht. Über viele Generationen hinweg haben die Portugiesen den Bau von hochseetauglichen Schiffen entwickelt. Die gedrungene Bauweise erleichtert das Manövrieren in flachen Gewässern und erhöht die Stabilität. Allerdings ist an Komfort auf diesen Schiffen nicht zu denken. Zwischen den Kanonen, dem Ballast, den Tauen und Segeln und der Ladung ist nur wenig Platz für die Besatzung. Vasco da Gama hat die fähigsten Seefahrer seiner Zeit um sich versammelt. Viele von ihnen haben sich bei früheren Entdeckungsfahrten der Portugiesen bereits bewährt, aber keiner weiß, was auf ihn wartet. Einziger Anreiz? Die Aussicht auf Reichtum und Ruhm. Für den Kommandanten kommt es auf der langen Reise darauf an, die Disziplin an Bord aufrechtzuerhalten. Es wird immerhin die bis dahin längste Seefahrt aller Zeiten. Unter der Besatzung befinden sich Navigatoren und Matrosen, Soldaten und Segelmacher, Zimmerleute, Büchsenmacher und Köche. Zur Mannschaft gehören aber auch Schwerverbrecher, denen man die Freiheit schenkt, da sie an einem derartigen Himmelfahrtskommando teilnehmen. Gleich zu Beginn der Fahrt steht Vasco da Gama vor einer schwierigen Entscheidung. Der naheliegende Weg zum Kap der Guten Hoffnung wäre natürlich, entlang der Westküste zu fahren. Aber permanente Gegenströmungen des Südostpassates machen das Segeln unmöglich, zumindest für die damaligen Schiffe. Deshalb wählt Vasco da Gama eine andere Route. Er segelt in weitem Bogen in Richtung Südamerika und umfährt so den Südostpassat. Ein weiter Weg. Fast 3 Monate segeln sie schon, ohne Land zu sehen und ohne zu wissen, wann sie die afrikanische Küste endlich erreichen werden. Die Mannschaft ist erschöpft, die frischen Lebensmittel sind aufgebraucht, die Expedition droht zu scheitern. Endlich, am 4. November 1497, kommt Land in Sicht, die Westküste Afrikas. Einen Tag, nachdem wir Anker geworfen hatten, gingen wir mit dem Kommandanten an Land und fingen einen der Eingeborenen, notiert ein Chronist. Am folgenden Tag ließ der Kommandant ihm schöne Kleider anziehen und ihn wieder an Land bringen. Vasco da Gama legte ihm verschiedene Waren vor, um zu erfahren, ob ihr Land irgendeine davon hervorbrächte, und zwar Zimt und Gewürznelken, Edelsteine und Gold und noch andere Dinge. Aber er verstand nichts von den Waren, so wie Menschen, die so etwas noch nie gesehen haben. Nach 8 Tagen Aufenthalt sticht die Flotte wieder in See und nimmt Kurs auf die Südspitze Afrikas, das Kap der Stürme, das der portugiesische König in Kap der guten Hoffnung umbenannte. Am 18. November 1497 kommt es in Sicht. Eine harte Prüfung für die Seefahrer. Tagelang kämpft die Mannschaft gegen schwere Stürme. Fast eine Woche benötigt die Flotte, das Kap zu umfahren. Schließlich landet Da Gama in Mossel Bay. Wie immer, wenn er an Land geht, lässt er auch dort ein Kreuz aufstellen. Als Navigationshilfe für nachfolgende Seefahrer und als Zeichen des Anspruchs auf Herrschaft. 7 Monate sind seit der Abfahrt vergangen. 7 Monate Not und Schinderei. Eine Meuterei droht. Die Schiffe segeln auf einem Ozean, den noch nie ein europäisches Schiff befahren hat. Das Schlimmste für die Seeleute ist das Skorbut, eine Erkrankung, die aufgrund eines starken Vitamin-C-Mangels entsteht. Hände und Füße schwellen an, es entstehen offene Wunden, die Zähne fallen aus, an Essen ist nicht mehr zu denken. Mit dem eigenen Urin versuchen die Männer, ihre Wunden zu desinfizieren. Es befinden sich keine Ärzte an Bord, höchstens ein Barbier. Der ist wenigstens in der Lage, einen faulenden Zahn zu ziehen. Auf ernsthaft Erkrankte wartet nur der Tod. Die Strömungen vor Afrikas Ostküste sind unberechenbar. An manchen Tagen, so berichtet der Chronist, legen sie trotz kräftigen Windes nur wenige Seemeilen zurück. Vor der Küste Mosambiks begegnen die Portugiesen zum ersten Mal fremden Schiffen, arabischen Dhows. In den Häfen der ostafrikanischen Küste hofft Vasco da Gama, Informationen über den Seeweg nach Indien zu finden. Hier liegen die Schiffe, die regelmäßig dorthin fahren und die Bäuche voller exotischer Gewürze haben. Ihre Schiffsführer sind erfahrene Navigatoren. Sie besitzen Karten, Kompasse und Quadranten, präziser als die der Portugiesen. Vasco da Gama setzt alles daran, Informationen über die Indienroute zu bekommen. Araber bieten ihr Wissen an. Und auch der Lotse des Sultans von Mombasa. Da Gama aber hält ihn für einen Verräter und lässt ihn in Gewahrsam nehmen. Sein Misstrauen ist begründet. Der Sultan von Mombasa fürchtet um sein Handelsmonopol und will die Flotte der Portugiesen vernichten. Als der Spion schon in der ersten Nacht entflieht, heißt es für Da Gama, so schnell wie möglich aufzubrechen. Doch nicht ohne vorher noch kostbares Gut an Bord zu nehmen. Der Kapitän lässt Gewürze laden und steuert anschließend auf Malindi zu. Der dortige Sultan unterstützt die Portugiesen. Er stellt ihnen einen erfahrenen Schiffsführer zur Verfügung. Mit dem Sommermonsun lotst er die Schiffe Da Gamas in nur 23 Tagen an die Küste Indiens. Vor einem kleinen Fischerort nördlich von Calicut geht die Flotte vor Anker. Sie trugen den Kommandanten mit einer Ehrfurcht durch die Menschenmenge, die noch größer war, als sie in Spanien einem König hätte erwiesen werden können, ist der Chronist beeindruckt. Wir traten durch ein Tor in einen sehr großen Hof, durchquerten noch 4 weitere Tore, indem wir den Leuten, die uns im Weg waren, Rippenstöße gaben. Der Samorin, Herrscher des Meeres, wie sich der König von Calicut nennt, empfängt die Portugiesen wie Staatsgäste. Noch ahnt der Samorin nicht, dass es den Portugiesen nicht um freundschaftlichen Handel, sondern um die Macht im Indischen Ozean geht. Die Ankömmlinge einigen sich schnell mit den Indern. Für Zimt, Gewürznelken, Ingwer, Pfeffer und Edelsteine gibt es Gold, Silber, Korallen und Scharlachtuch. Vasco da Gama bleibt 4 Monate in Indien und ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Er hat das Paradies entdeckt, von dem Kolumbus nur träumte, und endlich den Weg zu den Schätzen des Orients gefunden. Durch diese Entdeckung steigt Portugal zur Weltmacht auf. Den gastfreundlichen Indern aber bringen die Europäer Ausbeutung und Gewalt. Doch davon berichtet der Chronist nichts. Am 29. August 1498 notiert er: Und so gingen wir ohne Verzug unter Segel und traten unseren Weg nach Portugal an. Wir waren alle sehr froh, dass wir das Glück gehabt hatten, eine so große Entdeckung zu machen. Sein letzter Tagebucheintrag in Indien drückt nur die Sorge um eine glückliche Heimkehr aus. Doch die Heimreise wird eine Katastrophe. Sie dauert fast noch einmal so lang wie die Hinreise und am Ende kehrt nur ein Drittel der Besatzung in die Heimat zurück. Aber die Nachricht von Dagamas Erfolg verbreitet sich wie ein Lauffeuer bis Venedig, dessen Handelsmonopol nun gebrochen ist. Das Geld, das Venedig reich gemacht hat, wird bald in andere Taschen fließen. Am 18. September wird Vasco da Gama feierlich in Portugal empfangen. Er wird zur Belohnung zum Admiral der indischen Meere und zum Herren der Eroberung, Schifffahrt und des Handels von Äthiopien, Arabien, Persien und Indien ernannt. Seine Flotte macht Portugal zur erfolgreichsten Seefahrernation der damaligen Zeit. Jedes Jahr werden neue Schiffe entsandt. Mit Feuer und Schwert werden die Länder rund um den Indischen Ozean erobert. Noch zu Lebzeiten Vasco da Gamas nehmen die Portugiesen den gesamten südostasiatischen Raum ein. Er selbst segelt noch zweimal nach Indien. Doch das sind keine Entdeckungsreisen, sondern Kriegsfahrten. 1502 bricht er mit 21 schwer bewaffneten Schiffen auf. Seine Aufgabe liegt jetzt darin, das Gewürzmonopol mit Waffengewalt aufrechtzuerhalten, was ihm auch über Jahrzehnte gelingt. Kolumbus, der große Konkurrent und ungewollt der Entdecker Amerikas, wurde von seiner dritten Reise in Ketten nach Spanien zurückgebracht. Bis zuletzt beteuerte er, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Er starb 1506, einsam und verbittert. Vasco da Gama hingegen segnete das Zeitliche hochgeachtet am Heiligabend 1524 in Cochin als Vizekönig von Indien. Portugal ehrte ihn mit dem monumentalsten Bauwerk seiner Geschichte, dem Hieronymus-Kloster in Lissabon, wo sich noch heute seine sterblichen Überreste befinden. Vasco da Gama hatte mit seiner Entdeckung aus dem kleinen Königreich Portugal eine Weltmacht gemacht.